Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Liebe Annegrete Willems, herzlich willkommen zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es großartig, dass wir heute zusammen sind, denn deine Welt ist mir relativ neu. Du bist Leitung Sales Development bei der DPA, der Deutschen Presseagentur. Und nicht, dass mir Sales neu ist, aber die Deutsche Presseagentur ist mir neu. Nicht, weil ich sie nicht kenne, aber weil, ich meine, man kennt natürlich die Deutsche Presseagentur, aber so was das, was da alles hintersteht und was das für eine große, wirklich große Welt ist, das durfte ich natürlich bei der Recherche schon mal erahnen und freue mich sehr, dass wir heute eine halbe Stunde Zeit haben, uns darüber auszutauschen.
Sehr cool, danke. Ich freue mich für die Einladung, Claudia. Ich bin ganz gespannt, worüber wir uns genau austauschen werden. Aber beim Thema DPA bin ich auskunftsfähig. Das ist schon mal gut und da geht es dir so wie vielen anderen auch. Ja. Erstens ist es tatsächlich so, dass viele Menschen DPA gar nicht mehr kennen, das muss man dazu sagen. Auch wenn es, wenn man noch Zeitungen liest, unter ganz vielen Zeitungsartikeln immer als Quellenangabe drunter steht. Die DPA ist die Deutsche Presseagentur. Wir sind einmalig in Deutschland, denn es gibt in Deutschland nur eine nationale Nachrichtenagentur, die Deutsche Presseagentur. Und ja, was machen wir? Wir machen die Nachrichten, so kann man das tatsächlich sagen. Wir sind ein Unternehmen, das sich damit beschäftigt, faktenbasierte, verifizierte Informationen zu recherchieren und an sehr viele Kunden im deutschen Medienmarkt zu verteilen oder zu verkaufen. Warum machen wir das? Weil wir glauben, dass das der Demokratie hilft, wenn möglichst viele Menschen möglichst gute Informationen haben, auf deren Basis sie Entscheidungen treffen können. Das treibt uns an. Das ist so unser Wertekern. Und das machen wir mit einem riesen Netzwerk an Journalisten. Wir haben über 1500 Mitarbeiter weltweit. Wir haben 50 Standorte allein in Deutschland. Wir haben 80 Korrespondentenbüros auf der ganzen Welt. Also man kann sich vorstellen, wie so ein Netzwerk entsteht. Und wir haben quasi immer da, wo was nachrichtlich Relevantes passiert, jemanden vor Ort, der das in Text, in Bild, in Video, in Audio dokumentiert und in unser Netzwerk einspeist. Und das machen wir seit 75 Jahren. Dieses Jahr werden wir 75 Jahre alt, darauf sind wir ziemlich stolz. Und wir sind auch ziemlich stolz darauf, dass wir eine der größten unabhängigen internationalen Nachrichtenagenturen sind. Wir werden nicht staatlich subventioniert. Viele, viele Nachrichtenagenturen auf der Welt erhalten Geld vom Staat. Das will ich gar nicht per se schlecht darstellen. Aber wir tun das nicht. Wir legen Wert auf unsere Unabhängigkeit und müssen sozusagen mit dem, was wir erwirtschaften, dieses Korrespondentennetzwerk, das wir haben, finanzieren. Und da kommt der Vertrieb ins Spiel, denn das ist eine Herausforderung, die es zu meistern gilt, indem man einen guten Vertrieb hat.
Ja, Wahnsinn. Ja, toll. Danke für den Einblick und auch mal sozusagen Übersicht. Ich habe mir das habe ich auch wahrgenommen und was ich mir dann aber gefragt habe, wie, und da steigen wir gleich mal irgendwie ein, kontrolliert sich das dann? Ja, also wie kann man, also ich mache das jetzt mal bewusst ein bisschen laienhaft, wie kann man eigentlich neutral und demokratisch auch handeln, weil wo sind die Instanzen, weil ich sag mal bei 1400 Mitarbeitern, wie auch immer die Zahl ist, über 1000 Mitarbeiter eben, ist das natürlich eine irre große Welt. Ja. Und jeder ist ja super individuell und persönlich und hat seine Meinung. Und das finde ich dann super spannend, nochmal drüber nachzudenken oder vielleicht auch zu erkennen, wie ihr das gewährleistet, dass das sozusagen auch so eine gewisse Neutralität wahrt. Ja.
Also das lernt man tatsächlich. Nachrichtenjournalist zu sein, ist halt was anderes als Investigativjournalist zu sein. Das kann man lernen, das wird bei uns auch trainiert. Und wir haben sehr intensiv ausgeprägte Prozesse in der Redaktion, die das sicherstellen. Also bei uns gibt keine Meldung in die Veröffentlichung, die nicht von mindestens 4 Augen geprüft ist. Es gibt bei uns, ich sag mal so, Wörterbücher, also welche Wörter dürfen benutzt werden und welche auch nicht, damit man schon in der Auswahl des Wortes vielleicht eine eingefärbte Meinung vermeidet. Ja? Also das ist bei uns wirklich eine Profession, die wir auch so betreiben und die man lernen kann. Und wo ja, also alle redaktionellen Mitarbeiter darauf trainiert sind, darauf zu achten, Meinung zu vermeiden, sondern Fakten in den Vordergrund zu stellen. Ja?
Crazy. Okay,
Also.
das heißt, also da gibt es richtige Trainings,
Ja.
die man, weil es bedeutet ja oder es bedarf ja einer wahnsinnigen Sensibilisierung, ne? Weil wir ja so, wir sind ja von unserem Menschenkonstrukt her schon so konzipiert, dass wir eigentlich ständig irgendwelche Schubladen aufmachen und bewerten und be- und verurteilen. Und da muss man sich ja immer beim eigenen Schopfe packen und gucken, dass man das in die Neutralität bringt. Ne? Das ist ja eigentlich
Ja.
wirklich eine Lebensaufgabe für, wenn man da
Ja.
dann Spaß dran hat oder beziehungsweise beruflich damit zu tun hat.
Ja, wobei ich denke, das geht dann irgendwann sehr in Fleisch und Blut über. Das ist auch, also man merkt es den Kollegen einfach an, Journalisten oder Redakteure bei der Deutschen Presseagentur haben das so ganz verinnerlicht, sehr neutral auf Dinge zu schauen, vieles zu hinterfragen auch. Ja, das ist tatsächlich auch ein ganz anderer Typus von Mensch, als wie man vielleicht klassischerweise aus dem Vertrieb kennt. Ja, sehr neutral, gedanklich sehr selbstständig unterwegs, sehr distanziert, immer alles hinterfragen. Das geht, glaube ich, irgendwann in Fleisch und Blut über. Aber natürlich gibt es ja auch eine gesellschaftliche Diskussion, die das alles begleitet. Und da drehen sich Diskussionen auch eher um die Auswahl, worüber berichtet wird überhaupt. Ist das denn noch ausgewogen? Ja, also klar, mit 1500 Mitarbeitern weltweit kann man auch nicht über alles berichten. Also worüber berichten wir, worüber berichten wir vielleicht auch nicht, ne? Das sind auch so Themen, die da eine Rolle spielen. Und ja, es bleibt immer eine Diskussion, auch ein ständiges sich selber hinterfragen. Und das fängt bei so Kleinigkeiten an, wie wollen wir gendern oder wollen wir nicht gendern, ne? Und solche Geschichten. Aber das gehört zu dem Job dazu.
Ja, spannend. Und hast du ja schon dein Sales Development Apartment geteilt, dass das auch eine Herausforderung ist. Wie darf man sich das dann vorstellen? Also du wendest dich an Medienagenturen und wie groß ist dein Team? Ist dann habt ihr wahrscheinlich deutsche Unternehmen, an die ihr euch wendet? Ist auch international? Also wie darf man sich das vorstellen? Also Vertrieb bei der deutschen DPA, das finde ich irgendwie echt spannend.
Ja, das ist auch spannend und vor allen Dingen sehr, sehr, sehr vielfältig. Also, der Vertrieb bei der DPA ist gar nicht so klein. Insgesamt sind es ungefähr 50 Kolleginnen und Kollegen. Und der beinhaltet einmal Kundenservice und Marketing, also ich sag mal Funktionsabteilung, würden wir dazu sagen, und dann die Verkäuferteams. Und da ist es so, dass wir nicht nur im Medienmarkt unterwegs sind, dass kann man sich jetzt noch vorstellen, an wen verkaufen wir Nachrichten? Natürlich an viele, viele deutsche Medienhäusern, Radiosender, TV-Sender, also überall, wo man als Privatperson Nachrichten konsumieren kann, findet man unsere Kunden. Aber wir verkaufen auch an politische Institutionen, also an Landesregierungen, Bundesregierungen, Ministerien sind unsere Kunden. Wir verkaufen viel in die Industrie und die Wirtschaft, große Wirtschaftsunternehmen, Banken, Versicherungen, Automobilindustrie und so weiter. Da findet man Kunden von uns. Wir verkaufen an große Technologieunternehmen, wie zum Beispiel Google oder TikTok oder 1&1, ja, also es ist eine ganze Bandbreite an Kunden, die wir bedienen. Und warum ist das so? Weil alle diese Kunden Interesse haben an schnell gelieferten, verifizierten, richtigen Informationen. Das ist das, was sie vereint. Ja, die Medienkunden brauchen es, um es wiederum selber zu publizieren für ihre Leser. Also Abonnenten einer Tageszeitung, ne, die wissen dann sozusagen relativ schnell, wenn sie in die digitale Ausgabe gucken, was auf der Welt so passiert. Andere Kunden brauchen es, um gute Entscheidungen zu treffen. Also Kunden aus Politik und Wirtschaft sind häufig daran interessiert, wir sagen dazu in Echtzeit, also in dem Moment, wo die Information von uns publiziert wird, auch darüber informiert zu sein. Denn manchmal sind die Dinge kritisch, in der Reaktion zum Beispiel eines CEOs eines großen Unternehmens oder jemand, der politische Entscheidungen trifft. Da ist das sehr, sehr relevant, schnell und richtig informiert zu sein.
Da habt ihr wahrscheinlich, ich habe gerade so ein Bild, wenn man zum Beispiel die Banken nimmt, die haben ja dann auch ihre, ich sag mal, PR-Abteilung als Beispiel und die nehmen das wahrscheinlich dann wunderbar unterstützend, ne, weil sie die ganzen,
Genau.
dem Herr der Informationsflut wahrscheinlich auch gar nicht eigenständig irgendwie gewahr werden. Das heißt, und da habt ihr natürlich dann jemanden oder ich sag mal Journalisten, die sich eben beispielsweise komplett auf Finanzen fokussieren und da natürlich auch Expertinnen sind, die dann die Informationen liefern, verstehe.
Ja, also die Journalisten arbeiten unabhängig von unseren Kunden. Das ist natürlich unsere oberste Devise, unabhängig. Wir lassen uns von keinem Kunden etwas in den Dienst diktieren. Das wird nicht passieren. Aber natürlich haben wir in der Redaktion Experten für Finanzen oder für Wirtschaftsthemen oder für politische Themen oder für Umweltthemen oder jetzt gerade vielleicht für KI-Themen. Ja, also das ist ganz natürlich, dass man Experten hat. Aber wir nehmen einfach die Informationen, die Journalisten und Redakteure von uns produzieren und bieten sie anderen Kunden außerhalb der Medien an. Und dort steckt halt auch ein Wert drin. Ja, wir brauchen das nicht extra für diese Kunden zu schreiben, sondern wir nehmen sozusagen das, was wir produzieren, und können das für einen anderen Verwendungszweck nochmal
Ah,
anbieten.
das ist auch nochmal interessant. Ich hatte jetzt in meinem Bild war irgendwie gleich so diese Individualität und Maßschneiderung auf das Unternehmen, weil so funktioniert irgendwie mein Business. Ah, da muss ich mich nochmal zügeln. Das
Ja, das
heißt.
gibt's auch, ist ein anderer Teil, habe ich jetzt mal bewusst weggelassen, weil dann wird es jetzt so ganz verwirrend vielleicht, aber das machen wir auch.
Okay.
Das hat aber dann mit dem, was wir in unseren redaktionellen Diensten veröffentlichen, nichts zu tun. Das muss man einfach wirklich verstehen. Das eine ist eine unabhängige Berichterstattung und selbstverständlich haben wir einen Teil der deutschen Presseagentur, die Auftragsarbeiten, sagen wir mal, produziert. Im Auftrag von Kunden können wir Inhalt erstellen oder auch Dienstleistungen erbringen, wie Inhalt selektieren, Inhalte zusammenfassen, einordnen und so weiter. Das machen wir im Auftrag von Kunden. Das verkaufen wir dann nur einmal an den Kunden, der es bei uns beauftragt. Und das findet niemals Eingang in die Dienste, die wir veröffentlichen. Das ist ganz strikt getrennt.
Ja, verstehe. Und aber gefühlt gibt es ja dann wirklich nichts, was es nicht gibt. Also ich sag mal, alles rund um Informationen, Text, Video, Bild, und dann alle Branchen. Und weil es ist ganz interessant, weil ich darf mich jetzt auch dabei erwischen, dass ich das dann eher mit Medienhäusern in Verbindung gebracht habe und nicht
Also
mit
gefühlt gibt
Industrie.
es ja nichts, was es nicht gibt sozusagen. Natürlich machen wir nicht alles, ne? Wir sind nicht gut für B2C und werbliche Sachen. Das sind so gar nicht wir. Man ahnt schon, was der Wissenskern einer Nachrichtenagentur ist. Aber das geht so weit, dass wir einen Bereich haben, der zum Beispiel eigentlich nur Daten sammelt, und zwar Daten über Wahlkandidaten von politischen Wahlen. Wir nennen das Elections Data. Und das betrifft noch nicht mal Deutschland. Wir machen das für viele, viele Länder weltweit. Wenn dort eine nationale Wahl ansteht, dann recherchieren wir die Daten derjenigen, die sich dort zur Wahl stellen. Und zwar Name, E-Mail, Social Media Accounts, Foto. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig für alle großen Suchplattformen wie Google zum Beispiel, damit die verifizieren können, ob sozusagen die richtigen Menschen bei ihnen sich äußern oder Werbung schalten wollen und so weiter. Ja?
Wow.
Und das ist eine reine Datengeschichte. Das hat dann mit Texten, Schreiben gar nichts zu tun, aber unglaublich wichtig in der heutigen Zeit.
Unbedingt. Jetzt versetze ich mich mal in die Lage des Vertriebes. Das heißt, ich erkenne schon oder ich höre raus, es ist halt recht komplex, weil wenn ich irgendwie gefühlt alles anbieten kann rund um Informationen, dann ist ja der Bedarf, den ich dann ermitteln darf, umso wichtiger. Aber es ist auch manchmal also es ist nicht immer hier so ein Produkt und das nimm mal, das ist klar, sondern es ist eher, so wie du es jetzt im Grunde auch gemacht hast, Aufklärungsarbeit und
Ja.
dann erstmal ein Zusammenkommen. Das heißt, wie sieht denn ein Vertrieb bei euch aus? Also wie seid ihr da strukturiert, und wie darf man sich das vorstellen und was darfst du überhaupt davon erzählen?
Ja. Also erstmal sind wir sehr vielfältig in dem Sinne, dass wir so unterschiedliche Märkte bedienen. Und der Medienmarkt unterscheidet sich natürlich wirklich von dem Businessmarkt oder dem politischen Markt. Das sind andere Zielgruppen mit anderen Bedürfnissen. Das macht schon mal was mit so einer Organisation, ne? Also wenn man, ich sag mal, 25 Verkäufer hat, die alle denselben Markt bedienen, dann können die sich sehr gut miteinander austauschen, sind auch sehr schnell sozusagen am selben Thema. Wir haben halt 25 Verkäufer, die fünf unterschiedliche Märkte bedienen, und das bringt schon sehr viel Vielfalt, das ist eine Chance, in der Diskussion und im Austausch immer voneinander zu lernen, aber man muss es halt auch wieder auf seinen eigenen Markt übertragen können. Also das ist, ich sag mal, ein bisschen anstrengender oder aufwendiger. Und das ist auch ein Thema, was wir bewusst steuern. Das nimmt zum Beispiel bei uns im Vertrieb sehr viel Zeit ein, dass wir Kollegen zusammenbringen, die sich austauschen. Wir haben etwas, das nennen wir Sales Akademie, wo wir regelmäßig Raum schaffen, um ja, über Kundenprojekte zu sprechen, auch über neue Produkte oder neue Angebote, aber auch immer mit Reflexion, was bedeutet das für mein Marktsegment, was bedeutet das für dein Marktsegment und hat vielleicht einer eine kreative Idee, die sich auch auf andere übertragen lässt. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei uns tatsächlich.
Ja, super. Entschuldige kurz. Also ich finde es auch super genial, weil das ist ja, das ist auch das, was ich gerne predige, irgendwie, dass man sich gegenseitig dadurch auch inspiriert, ne? Ja. Und wach hält und eben diesen unternehmerischen Geist auch aktiviert, den wir ja heute umso mehr brauchen und den sich viele eben wünschen, auch wenn das vielleicht gerade in dem Moment nicht immer so produktiv erscheint, ist es aber, ich glaube, für die Synapsen einfach unwahrscheinlich wichtig, weil so entsteht Gemeinsamkeit und so entsteht auch Miteinander und aber auch Ideengebung und eben dieses unternehmerische Gehen, was einfach unwahrscheinlich wertvoll ist.
Genau, ja.
Spannend, okay. Das heißt, und ihr seid dann halt in Deutschland verteilt, nehme ich an, oder seid ihr alle in Hamburg?
Nein, wir sind in Deutschland verteilt. Wir haben ja das Glück, dass wir auch viele Standorte haben. Also die Kollegen haben immer irgendwo ein DPA-Büro in der Nähe. aber wir sind verteilt. Ja, also viele Kollegen haben wir in Hamburg, da ist der größte Teil des Vertriebes, inklusive Kundenservice und Marketing, aber wir haben Kollegen in, jetzt muss ich aufpassen, Düsseldorf, Frankfurt, München, Berlin. Mhm. Das sind so unsere Hauptstandorte im Vertrieb.
Und das heißt, aber auch bei euch ist es, also wenn ich auch so an DPA denke, dann kommen mir so automatische Gedanken wie so, naja, die existieren ja schon so lange, da ist ja auch, sie haben irgendwie 180 Gesellschafter, sie haben so viele Mitarbeiter, so viele Standorte, irgendwie seid ihr so ein gesetztes Unternehmen, dass ich denke so, welche Firmen braucht ihr denn noch? gibt es nicht schon ganz viele Bestandskunden und ihr habt eigentlich alle oder ist da immer wieder so ein Wechsel, wo ihr sagt, Mensch, da ist es eigentlich beweglicher denn je, wahrscheinlich auch durch den Zahn der Zeit.
Ja, also im Medienbereich ist es eigentlich so, wie du sagst, ne? Da haben wir eine sehr, sehr, sehr hohe Marktabdeckung, über 90%, wahrscheinlich annähernd an die 100%, so, ja, kann man das beschreiben. Das liegt in der Natur der Sache. Wir sagen auch immer, wir sind die verlängerte Werkbank der deutschen Medienunternehmen. Warum soll jeder Einzelne Geld dafür dieses Netzwerk ausgeben, was wir betreiben? Am Ende kommt dieselbe Information raus. Das macht einfach total Sinn. Ja? Daher auch so viele Gesellschafter, die kommen aus dem Medienumfeld, ja, und sind Medienkunden. Da ist es weniger die Frage, Neukunden zu akquirieren. Aber es gibt eine Riesenherausforderung im Medienbereich, die ein bisschen daran anknüpft, was du vorher gesagt hattest, das Thema Solution Selling, Lösung verkaufen. Ja? Wenn man sich jetzt die Entwicklung im Medienmarkt anguckt, so aus privater Perspektive als Zeitungsleser oder Nachrichtenkonsument, dann wissen wir zwei, weil wir in dem entsprechenden Alter sind, dass wir früher eine gedruckte Zeitung beim Frühstück gelesen haben.
Das mache ich manchmal auch noch.
Ich habe das schnell nicht mehr gemacht, weil das immer so schwarze Finger gab. Aber dann lesen wir vielleicht ein Digital-Abo, ja, oder hatten mal ein E-Paper, solche Dinge. Und das ist ja heute schon gar nicht mehr der Stand der Dinge, ne? Also es gibt so viele Wellen an Entwicklungen im Medienbereich in den letzten Jahren, die alle Beteiligten vor große Herausforderungen und Umbrüche gestellt haben. Vom Print-Abo zum Digital-Abo. Vom Digital-Abo, eigentlich sind wir schon gerutscht in das Thema Social Media. Die junge Generation liest auch keine Digital-Abos mehr, sondern informiert sich in der Regel in Social Media über das Nachrichtengeschehen. Und wir haben jetzt schon die nächste Welle, das ganze Thema KI, was natürlich für eine Nachrichtenredaktion ein Riesenthema ist. Auf der einen Seite ist es positiv besetzt, weil es wie ein Werkzeug Dinge beschleunigen, vereinfachen und effizienter machen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Riesengefahr, weil viele Menschen KI benutzen können, um einfach falsche Informationen zu streuen. Das ganze Thema Fake News, Desinformation. Und das ist eine Welle, mit der man auch umgehen muss. So, ne? Und weil diese Wellen so schnell hintereinander kommen im Medienbereich, ist es da zwar schön, dass wir so eine hohe Marktabdeckung haben, aber es ist unglaublich viel Bewegung auch drin, weil jede Welle macht was Neues, neue Bedarfe beim Kunden, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Und das sind wir ja mittendrin. Also das betrifft uns ja sofort. Ja.
Und also sorry.
Nee, das war's.
Also, okay. Und dann kommt mir gerade in den Sinn, du hast auf deinem LinkedIn-Profil so ein schönes Motto: Gewonnen wird im Kopf, verloren auch. Das passt vielleicht irgendwie ganz gut, weil gerade sozusagen mit diesen Herausforderungen das mich angelacht hat, dieser Satz, weil, oder dieser Slogan, weil es so stimmig ist.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, ah, da musst du dir Annegret auf jeden Fall fragen, wie sie auf diese Erkenntnis gekommen ist.
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich auf diesen Spruch gestoßen bin. Ich weiß, ich habe ihn irgendwo gefunden. Also ich habe ihn mir nicht selber ausgedacht, aber fand ihn dann so passend. Ja, und zwar genau, weil ich glaube, dass beim DPA-Vertrieb, aber bei vielen anderen Vertrieben auch. Ich habe ja eine Vergangenheit, die sich auch außerhalb der Medienbranche im Vertrieb abgespielt hat. Es ganz oft das Thema ist, mit welcher Einstellung im Kopf gehe ich in so eine vertriebliche Situation rein. Also wer hat denn ein Produkt, das er zeigt und der Kunde reißt es ihm aus der Hand? Also ich würde mich freuen, aber meistens ist es nicht so. Ich bin im B2B-Vertrieb unterwegs, da sind Dinge oft viel komplexer, vielschichtiger. Am Ende kommt noch der Einkauf und will nochmal einen Preis verhandeln. Also man hat immer eine ganze Reihe an Hürden zu nehmen, bis man vielleicht einen Abschluss macht. Und ich fand es auch so passend zu deinem Motto, Claudia, authentischer Vertrieb, mutmachend, ja, also es ist die Einstellung im Kopf. Ich kann natürlich nach jeder Hürde, die ich habe, oder vor jeder Hürde, nach jeder Absage, die ich vom Kunden kassiere, den Kopf hängen lassen und sagen, okay, geht nicht weiter. Oder ich kann sagen, gewonnen wird im Kopf und verloren auch. Ich arbeite an meiner Einstellung. Ich habe Mut, weiterzumachen. Ich mache das einfach. Und dann werde ich die Früchte schon ernten, ehrlich gesagt. Ja. Nur diese Einstellung im Kopf, die muss man trainieren. Das ist das eine. Ich glaube ganz fest, dass Vertrieb eine Profession ist. Man kann das lernen. Das ist ein Handwerkszeug. Man kann das trainieren. Und das andere ist, ich glaube, man braucht dafür eine befruchtende Motivation im Team. Jeder hat mal die Situation, wo er sagt, mein Akku ist leer. Ich habe jetzt keinen Mut mehr im Kopf. Ja. Ich will nicht mehr. Oder heute klappt es irgendwie nicht. Und dann ist es gut, wenn man ein Team drumherum hat, das sagt, ja, ist normal, aber morgen geht es dann halt wieder weiter. Ne? Und das, finde ich, sind zwei ganz wichtige Komponenten.
Ja. Und hast du, ich mache es ja ganz gerne auch so pragmatisch und hands-on, da gibt es eine Story, die du sozusagen teilen kannst in Bezug auf, wie du es für dich trainierst? Also wie unterstützt du dich darin, im Kopf zu gewinnen? Weil das ist ja, ich sag mal, was passiert, ein Automatismus stellt sich ein, er sagt, oh nee, schon wieder, oder das 10. Mal schon wieder die Tür zugegangen. Und was sind dann so die kleinen Kniffe, die du anwendest oder auch im Team angewendet wird, die irgendwie, finde ich, schön sind, irgendwie zu teilen?
Also ich finde, ein ganz, ganz wichtiger Kniff ist, sich selber zu loben. Auch mit ganz kleinen Dingen zufrieden zu sein. Das ist bei mir ganz wichtig. Ich bin jemand, der immer schon nach 120% gestrebt hat. Und das macht natürlich auch keinen Sinn, weil man halt so viel unzufrieden ist, wenn man nur 99% erreicht, aber ja eigentlich gar keinen Grund dazu hat. Also mein Kniff für mich persönlich ist zu sagen, oder ich habe mir antrainiert, Dinge als Erfolg zu bewerten, auch wenn sie gar nicht die 100% sondern vielleicht nur 25%, aber in die richtige Richtung. Ja, manchmal geht es einfach nicht so schnell oder in den großen Schritten. Vielleicht komme ich auch nie bei den 100% an, sondern bleib bei 50%, aber es ist immer noch besser als gar nichts. Und das zu sehen und mir selber immer klar zu machen, das ist für mich mein Mutmacher im Kopf. Ja? Und ich glaube, dass das halt bei jedem im Team ein bisschen anders ist. Und ich glaube, was man aus der Führung dafür tun kann, ist, dass man Leute zusammenbringt und den Raum gibt, darüber zu sprechen. Das finde ich wichtig. Ja, also jeder darf sagen, wo er sich seine Energie und seinen Mut wieder herholen möchte. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Und natürlich sind wir ein Vertrieb, der kennzahlengeführt ist. Und natürlich ist da wie bei jedem Vertrieb so ein Erfolgsdruck und eine hohe Transparenz auf den Verkäufern. Ja, und ich finde, also das hat man ja nicht in jeder Funktion im Unternehmen. Das ist ja was, was den Vertrieb sehr betrifft, diese hohe Transparenz. Und ich glaube, dass jeder, ich sag mal, Angst oder Respekt davor hat, Schlechtleistung sichtbar zu machen. Das will keiner. Und wenn man Menschen bittet oder wenn alle Beteiligten zustimmen, in so einem System zu arbeiten, dann muss man ihnen auf der anderen Seite auch einen Ausgleich geben, wo sie sagen können, jetzt brauche ich hier meinen Raum, meine Zone, wo ich meinen Akku auch wieder aufladen kann und mir Mut hole.
Sehr schön.
Ich finde, das gehört beides zusammen. Ich kann halt nicht so eine hohe Transparenz und Kennzahlensystem machen, ohne das andere zu bieten.
Spannend. Und gibt es irgendwie Kniffe noch vielleicht aus einem Team, wo du sagst, dass, wenn ich da reinhorche, dann ist das auch noch eine Ergänzung? Also das ist, ich habe bei dir jetzt verstanden, einfach die Erwartungen ein Stück weit runterzusetzen, weil letztendlich sind wir ja sowieso immer, gerade im Vertrieb erlebe ich das zumindest oft, wirklich angezündet und sehr ehrgeizig, weil diese Transparenz auch da ist, ne, in vielen Fällen, und man natürlich dann automatisch schon durch den Vergleich irgendwie sich fokussierter unterwegs ist. Und da, ich sag mal, eine Spur rauszunehmen, finde ich einen spannenden Aspekt. Und gibt es aus dem Team noch eine Sache, die noch spannend ist und die pragmatisch ist?
Also ich glaube, zwei Sachen. Das eine ist, Dinge weglassen erfordert ja Mut. Ist aber oft also wesentlich für Erfolg. Ja? Und gerade im Vertrieb und jetzt vielleicht nochmal auch bei der Deutschen Presseagentur, weil wir so viele unterschiedliche Märkte bedienen, ne, dann wird eine Organisation sehr vielschichtig. Der eine macht das, der andere das. Ich denke, oh, das muss ich jetzt auch machen. Ne? Also man kann sich das vielleicht vorstellen. Es wird ganz wuselig und da darf man gerne den Mut haben, sich auf seine Themen zu fokussieren. Das ist, wenn ich bei uns in die Teams gucke, wichtig. Sich nicht immer anstecken zu lassen von dem, was links und rechts passiert. Man darf es wissen, also es sollte eine informierte Entscheidung sein, aber den Mut haben zu sagen, das sind meine Prioritäten, auf die fokussiere ich mich. Das ist was wichtig ist. Und das andere, finde ich, ist, immer wieder auszuprobieren. Also wie bei allen anderen Berufen, glaube ich, auch, wird man besser, je oft man trainiert. Ich gucke mal in den Sport, ne, ist ja gerade EM. Und so, ja. Training macht, ne? Training macht auch, dass man erfolgreicher wird, dass man vielleicht aber auch resilienter wird, weil man einfach mit Absagen von Kunden besser lernt, umzugehen. Also es immer wieder auszuprobieren. Das ist halt ein ganz wesentlicher Faktor. Und im Vertrieb ist es halt so diffizil, weil ausprobieren tust du halt auf der großen Bühne. Du machst es ja nicht mit dir alleine im stillen Kämmerlein und gehst erst raus, wenn du perfekt bist. Du kannst ja nur am Kunden üben, sozusagen. Ja. Und das ist aber, wenn man das sich traut und auch mal die Kollegen fragen darf, kannst du mal mit und wie war das oder kannst du mir helfen, ne? Dann glaube ich, das ist ein wesentlicher Aspekt.
Ja, so ein Training on the Job ist natürlich auch super, ne? Also sozusagen so ein Shadowing, wie man auch immer das nennt. Ja. Also, dass man sich ja gegenseitig inspiriert. Ja, super. Und last but not least, ein Vertriebshack, oder vielleicht ist das ja schon einer der, aber ich glaube, du hast mir noch verraten, dass du eine kleine Story hast, auf die ich ganz gespannt bin.
Ja, ich habe drüber nachgedacht, über die Frage im Vorfeld, und ich habe natürlich nicht den einen Vertriebshack sozusagen und den macht man und alles wird gut, aber ich dachte, ich erzähle einfach mal eine lustige Geschichte, weil das ja auch ermutigend sein kann, und wir über einen Aspekt noch nicht gesprochen haben, aber zu dem passt die Geschichte, nämlich über authentisch sein. Und es ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich bin ja jetzt gar nicht mehr so viel selber als Verkäufer unterwegs, aber ich war natürlich in meiner Karriere im Vertrieb lange Jahre selber als Verkäufer bei Kunden, und es gab mal einen Termin in Österreich mit einem sehr wichtigen großen Kunden, mit dem wir einen Vertrag verhandeln wollten, und da waren meine österreichische Kollegin und ich am Abend vorher in ein sehr edles Wiener Restaurant eingeladen, und es saßen uns die beiden Herren vom Kunden gegenüber und hatten beide eine dicke Zigarre an und pafften uns die ganze Zeit mit ihrem Zigarrenrauch mitten ins Gesicht, und wir zwei Nichtraucherinnen waren wahrscheinlich schon ganz grün und es war uns relativ übel. Und wir haben aber gedacht, gut, das hilft ja nichts, das ist ja auch ganz gut, am Abend vor der Vertragsverhandlung mal in gelockerter Stimmung ein schönes Gespräch zu führen, das sich vielleicht nicht nur um den Job oder die Industrie und das Business dreht, sondern wir hatten eigentlich uns bewusst vorgenommen, uns mal über andere Dinge zu unterhalten. Das hat so gar nicht funktioniert, weil uns immer übler wurde und die Kunden gegenüber immer von Anbauküchen, teuren Autos, teuren Flaschen Wein und sonstigen Geschichten erzählten. Und also wir waren einfach nur heilfroh, als dieses Essen zu Ende war, sind ins Hotel. Und dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und da habe ich so einen Erkenntnisblitz gehabt und habe gedacht, die haben uns den ganzen Abend erzählt, was sie so an Zuwendungen von anderen bekommen haben, wenn sie Verträge unterschreiben. Und wir zwei Blondies, wobei wir nicht blond waren, haben das einfach gar nicht verstanden, weil uns ja auch schon so kotzübel von diesem Zigarrenrauch war, ja. Sondern haben wir uns beim Frühstück im Hotel getroffen. Meine Kollegin hat das genauso gedacht und haben gesagt, wir ziehen das jetzt einfach durch. Wir tun einfach so, als ob wir das nicht merken würden. Ja? Haben das so durchgezogen, haben die Vertragsverhandlung gemacht, haben einen guten Abschluss gemacht. Jahre später kommt der Kunde zu mir, ich treffe ihn auf irgendeiner Party. Und da sagt er, ich wollte Ihnen nochmal sagen, Frau Wilms, ich war echt beeindruckt, wie cool Sie das gemacht haben. Sie haben sich ja gar nichts anmerken lassen. Ja? Und habe ich ihm erzählt, dass ich es ja auch nicht verstanden hatte. Wir haben herzhaft gelacht. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil das bei allen Kennzahlen, bei allen Vertriebstrainings, wie macht man das, wie fragt man, wie macht man Einbehandlung, wie führt man Verhandlungen, bei all diesen Dingen, glaube ich, ist eins ganz wichtig, authentisch sein. Und einfach als Person in Erinnerung bleiben, bemerkenswert sein, authentisch, erfrischend, anders, aber echt sein. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor im Vertrieb.
Ja, und ich, ja, super. Vielen, vielen Dank für die Story. Und ich finde, da passt auch noch so, so rein, dass, wie du so schön sagst, bei all den, ich sag mal, technischen Dingen und Tools, die man so lernt, am Ende des Tages sind wir alle Menschen und am Ende des Tages kommt die Situation auch immer wieder anders, als man denkt.
Ja,
ne? Genau. Und du darfst dann am Ende des Tages mit umgehen und dann nützt dir auch die Einwandbehandlung in dem Sinne nichts, sondern es geht einfach wirklich um die Beziehung. Und wie gehe ich dann halt mit Situationen und Menschen und mit der Beziehung um? Ne? Und das ist ja sehr cool. Und da witzigerweise, wenn ich so gerade nochmal reflektiere, machen wir eigentlich noch zu wenig im Vergleich zu das, was wir an fachlichen Dingen irgendwo uns inhalieren. Ne? Im Grunde müsste dieser Bereich einfach noch deutlich größer werden. Aber ich glaube, da sind wir gerade auf dem Wege, dass das auch mehr und mehr wird, weil das einfach enorme Bedeutung hat. Und ich glaube, da können wir noch im Vertrieb auch deutlich irgendwie rausholen, mehr rausholen.
Absolut, ja. Also das ist mein Baby sozusagen, ist dieses Thema Weiterbildung der Vertriebler, nicht in Fach, also nicht in der Hinsicht, was sie verkaufen über ihr eigenes Produkt, ne, bei uns sozusagen Informationen, bei anderen Menschen andere Dinge, sondern Vertriebshandwerk, ja, sich darüber bewusst zu werden. Und viele, viele Menschen winken ab, wenn ich sage Vertriebstraining, weil sie einfach wahrscheinlich in ihrem Leben mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. aber für mich ist das ein ganz wesentlicher Faktor. Es ist, es gehört dazu. Und es ist so vielschichtig, vom Thema Selbstorganisation oder Steuerung bis hin zu Gesprächsführung oder dieses einfach Mut machen, authentisch sein. Manchmal ist das so wie so eine Supervision, einfach auch Feedback zu kriegen. Ja? Das finde ich total wichtig.
Na cool. Sehr schön. In diesem Sinne, liebe Annegret, ich gucke gerade auf die Uhr, die ist schneller, als ich gedacht habe. ganz, ganz lieben Dank für deine Impulse, deine Insights, deine Inspiration, vor allen Dingen auch deine Dynamik und deine, ich habe noch einen anderen Slogan gefunden, pragmatischen Umsetzungswillen.
Ja. Das
kann ich irgendwie fühlen schon right from the beginning, weil, das darf man hier auch nochmal erwähnen, wir haben uns ja beim Vertriebsmanager-Kongress vor 2 Wochen, glaube ich, ungefähr kennengelernt und das war mir schon sehr sympathisch, deine Dynamik, und insofern freue ich mich, dass wir heute ein bisschen unser Gespräch vertiefen konnten.
Danke, gleichfalls gebe ich zurück, und da wir ja beide in Hamburg sitzen, hoffe ich, dass wir uns nochmal wiedersehen.
Unbedingt. Der Kaffee wird auf jeden Fall nochmal eingestellt.
Sehr gut.
Sehr schön. Dann hab eine schöne Woche. Ganz lieben Dank.
Du auch.
Und bis ganz bald.
Danke. Tschüss.
Ciao, ciao.